wenn ihr euer Taupunktheft habt, eigentlich wäre heute Morgen der Gerrit dran mit seinem Vortrag, aber der hat den Wunsch geäußert, heute Abend zu sprechen, weil er heute Morgen in seiner Heimatgemeinde sein möchte. Deswegen müsst ihr jetzt einmal überschlagen. Wir haben heute also das Gleichnis von dem ungerechten Verwalter. Ich habe euch gestern schon gesagt, dass ich einigermaßen auch betroffen bin, dass man mir solche Gleichnisse anvertraut von dem ungerechten Richter und jetzt der ungerechte Verwalter. Aber wir wollen versuchen, etwas daraus zu lernen. Könnt ihr da hinten verstehen einigermaßen? Geht das? Gut, sehr schön. Aber mir liegt es auf dem Herzen, noch etwas zu gestern zu sagen. Gestern hatten wir das Thema anhaltendes Gebet. Und gestern Nachmittag auch in der Gruppe drüben im kleinen Tagesraum haben wir viel über Gebet gesprochen, über Vorbilder im Gebet. John Wesley, der hat einmal gesagt, er wurde ja auch zitiert, ich halte nichts von einem Prediger, der nicht mindestens 4 Stunden am Tag betet. Ich bin da schon durchgefallen, ich bete keine 4 Stunden am Tag. Und dann waren andere Beispiele, oder ich denke an diesen großen englischen Reformator Latimer, von dem sagt man, dass er so viel gebetet hat in seinen letzten Jahren, kurz vor seiner Verbrennung, der ist ja öffentlich verbrannt worden, dass man ihn zu seinen Mahlzeiten aufrichten musste. Da kamen 2 Männer, rechts und links, sie mussten ihn hochheben, ja, weil der fast nur noch den ganzen Tag auf den Knien lag und auch die Nächte. War natürlich auch inzwischen ein alter Mann. Aber wie schön ist das, wenn Leben zu einer Gebet zu einer Gewohnheit im Leben wird. Aber das könnte manche von euch entmutigen. Und deswegen möchte ich noch einmal betonen, fangt nicht mit 2 Stunden an am Morgen. Ist ja nett, wenn ihr euch heute Morgen den Wecker auf 4 Uhr gestellt habt. Aber seid da vernünftig und realistisch. Und ich möchte das wiederholen, was Peter sagte gestern in der Grüben in der Runde. Fangt mal mit 10 Minuten an. Ich gehe noch 5 Minuten runter. Fangt mal mit an, morgens 10 Minuten konzentriert Bibelwort zu lesen, vielleicht ein halbes Kapitel und Kapitel. Und nehmt euch dann noch 10 Minuten Zeit, um zu beten. Einmal, was der Text euch sagen möchte oder was in unserem Leben da nicht so mit in Übereinstimmung steht. Oder dann auch Fürbitte und so weiter. Nehmt euch vielleicht mittags noch 5 Minuten Zeit, kurz mal stille zu werden, abends vorm Schlafengehen auch nochmal. Und wenn ihr das macht, ich garantiere euch, euer Leben wird sich verändern. Nehmt euch nicht zu viel vor auf einmal, sondern vielmehr wenig, aber das kontinuierlich. Und dann werdet ihr irgendwann eine Viertelstunde, eine halbe Stunde brauchen und dann werdet ihr auch mit 1 Stunde nicht auskommen. Aber seid da vernünftig, aber seid konsequent. Und bitte nehmt das mit, dass ihr diszipliniert betet. Macht euch feste Gebetszeiten. Wie gesagt, wenn es nur eine Viertelstunde ist oder 5 Minuten ist, aber macht es kontinuierlich. Und euer Leben wird sich verändern. Das größte Problem aller Christen sind nicht theologische Fragen, sondern ist die Frage der geregelten stille Zeit. Also, zum geistigen Wachstum kann ich euch nur bitten, fangt damit an. Und macht kleine Schritte, aber macht sie. So, jetzt kehren wir also zu unserem Text in Lukas Kapitel 16. Ich lese bis Vers 12. Ich glaube, im Heft ist ein kürzerer Text angegeben, aber ich glaube, der Zusammenhang wäre schon wichtig. Er sprach aber auch zu seinen Jüngern, es war ein gewisser reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben verbarge ich nicht. Betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde. Auf dass sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen, der Schuldner seines Herrn, herzu und sprach zum Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Bart Öl. Er sprach, nimm deinen Schuldbrief, setz flugs dich hin und schreibe 50. Danach sprach er zum Anderen, du, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Korweizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief, schreib 80. Und der Herr, und jetzt verstehen wir die Welt nicht mehr, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Jetzt kommt was Wichtiges. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf das, wenn er zu Ende geht, ihr aufgenommen werdet in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in Vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eurige geben? Ich hoffe, wir haben gestern etwas gelernt über die Kapiteleinteilung in der Bibel. Johanna, was haben wir da gelernt? Das war auch eine Hanna, die sitzt hinter dir, aber das war gut und richtig. Also die Kapiteleinteilung ist inspiriert und die ist manchmal eine große Hilfe, sonst hätten wir große Mühe, Texte zu finden, ist schon klar. Aber sie verführen dazu, zu glauben, dass mit einem neuen Kapitel oder einem Absatz eine ganz neue Geschichte anfängt, ein ganz neuer Gedankengang da ist. Und das ist ein Irrtum. Und deswegen übt euch darin, immer im Zusammenhang Texte zu lesen. Wenn man diesen Text hier für sich selber liest, dann wird man ihn nicht so richtig gut verstehen können, denn er ist das vierte einer Gleichnisreihe, die der Jesus erzählt. Also der Zusammenhang ist auch hier sehr wichtig. Und diese Gleichnisreihe, die der Lukas hier zusammenstellt, beginnt mit Lukas 15, Vers 1. Es nahten aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Zöllner und Sünder waren da, aber auch Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie kamen, um zu stören, um aufzulauern, um einen Anklagegrund zu finden. Also eine ganz bunte Gesellschaft. Da waren also auf der einen Seite die Zöllner, das waren die Gauner der damaligen Zeit, die Zucker, die Weißkragenkriminellen. Und dann waren die Sünder da, die zweite Gruppe dieser Halunken, das waren Diebe, Hurer, Zuhälter, Dealer, Auftragskiller oder wer auch immer. Also der Abschaum der Gesellschaft damals. Und diese beiden Sorten von Sündern, die waren offiziell natürlich verachtet, verabscheut von allen anständigen Moralisten. Aber da waren auch die super Frommen, die, wie ich scheine, mir scheint, im Hintergrund sitzen, so wie hier auch in dieser Versammlung. Die ganz Frommen sitzen draußen und die Schurken und Halunken zwar nicht hier ganz vorne, aber die sind so in den Ecken hier hinten verstreut, denke ich mal so. So ist das im Allgemeinen. Und die stehen also dahinter mit gerümpfter Nase, mit sehr kritischen Blicken. Aber alle sind motiviert zu hören. Die einen, die Sünder und Zöllner, mit einer ganz großen Erwartung. Wie kommen hier die Zöllner und Sünder dazu, den Herrn Jesus hören zu wollen? Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir denken, dass sich die Geschichte mit dem Levi, mit dem Matthäus rumgesprochen hat. Die wird ja auch berichtet hier in Lukas. Und das war solch eine Granate unter den Zöllnern, dass der Oberzöllner, war kein Oberzöllner, aber war ein ziemlich reicher Mann, dass der einen völligen anderen Lebensstil hatte. Der hat plötzlich seine Villa geöffnet, alle Kollegen eingeladen zum riesigen Fete. Und sie kamen und sie lernten dann den Herrn Jesus kommen. Irgendwo denke ich, das hatte sich unter den Zöllnern rumgesprochen. Und deswegen wollten sie alle mal diesen Jesus besser kennenlernen. Wie das mit den Sündern war, weiß ich nicht, aber vielleicht waren das auch Zuhälter von der großen Sünderin oder so, die ihre Lebensveränderung sehr, sehr deutlich zur Kenntnis genommen haben und gedacht haben, naja, vielleicht gibt es auch Hoffnung für uns, ein anderes Leben. Ich weiß nicht, ob es so war, aber es kann ganz gut sein, dass durch diese persönliche Herausforderung einzelner Menschen andere neugierig wurden, wie das jetzt auch in China so ist. Da kommen die meisten, ist die größte Erweckung im Moment, weltweit, wenn ich das richtig beurteile. Die kommen nicht zum Glauben durch Evangelisation, durch große Prediger oder Traktate, sondern durch das veränderte Leben der Gläubigen. das macht sie neugierig, und so stelle ich mir das hier auch vor. Und da sitzen die jetzt da, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben natürlich ganz genau beobachtet, und sie haben sofort einen Anklagegrund: der da, der nimmt Sünder auf und isst mit ihnen, hat Gemeinschaft mit ihnen. Das war ihr großer Anklagegrund. Naja, und der Jesus, der sagt mit anderen Worten: kommt, ihr seid mal friedlich, setzt euch mal oder verhaltet euch mal ruhig, hört erst mal zu. Und erzählte ihnen erst mal drei Gleichnisse. So, Bibelkenntnis. Das erste, wovon? Was? Wie viel? Nee, ja, richtig. Wie viele Schafe waren da? 100, sehr gut. Zweite Gleichnis. Was? Drachme. Geldstück. Wie viel waren da? 10. Klasse. Dritte Gleichnis. Wie viele Menschen spielen eine Hauptrolle? 2. Was lernen wir daraus? 100? 10? 2. Die Sache wird eng, oder? Spitzt sich zu. Bei 100 oder bei 200 hier, da kann man noch irgendwie in der Menge untergehen. Jetzt sind es noch 10. Da wird es ein bisschen ungemütlicher. Und jetzt plötzlich sind es noch 2. Und die 2 Gruppen sitzen vor dem Herrn Jesus. Nämlich die ganz super Frommen, die da hinten sitzen. Und dann die Schurken und die Zöllner und Sünder, die hier so verteilt sind. Nämlich einer, der das Hab und Gut seines Vaters verprasst hat. Der ältere Sohn sagt in seiner Fantasie, das stimmt ja überhaupt nicht, aber so verdorben war der ja in seinem Kopf, der hätte das ja auch gern gesagt, hat mit Huren verprasst und so weiter. Ne? Das waren die Zöllner und Sünder. Und der andere, das war dieser junge Mann, der angeblich seinem Vater nie irgendwie Ärger gemacht hat, alles getan hat, was er wollte, aber nie wirklich Freude in seinem Herzen hatte. Und ich denke mal, nach diesen zwei Geschichten, da sind auch die Pharisäer und Schriftgelehrten zunächst mal ein bisschen ruhig geworden, denn die merkten sehr deutlich, dass dieses Gleichnis auf sie geredet wurde. Und während die Zöllner und Sünder dem Herrn Jesus dazu nickten und sehr dankbar waren und sich freuten, haben die Pharisäer sicherlich sehr schlucken müssen. Also die Zöllner und Sünder, Tränen in den Augen, sehr, sehr dankbar. Jawohl, das waren wir, verlorene Söhne. Wir haben uns an den Schweinetrögen dieser Welt versucht, satt zu machen. Wir haben das Erbe des Vaters verschleudert, vergeudet, versoffen, verprasst, verschwendet oder wie auch immer. Und jetzt sind wir begnadigte Sünder. Freude im Himmel, aber auch Freude in ihren Herzen über die Vergebung. Und jetzt können wir das schöne Lied singen, was eben vorgeschlagen wurde. 300 und... Ja, so ähnlich haben die damals gesungen. Ich glaube, dass die, sicherlich nicht alle, aber viele von diesen Zöllnern und Sündern so ähnlich gesungen haben. Die hatten Lebenserfahrung. Sie hatten jahrelang gesucht, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und kamen belastet mit Sünden und Unzufrieden zurück. Und jetzt war einer da, der zu ihren Herzen sprach, der Vergebung angeboten hat. Und wahrscheinlich haben viele von ihnen das erlebt, was dieser jüngere Sohn erlebt hat in dem Gleichnis, dass er seine Schuld bekannt hat. Ich habe gesündigt vor Menschen und auch vor dir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Und dann wurde ihm vergeben. Und dann konnte er auch singen, diesen Refrain. Dir gilt erneut unser Lob, bei dir ist Rettung und Gnade. Was braucht das Herz noch mehr? Oh, was braucht unser Herz noch mehr? So stelle ich mir diese Zöllner und Sünder vor, die da vor dem Herrn Jesus gesessen haben, umgeben von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und dann spricht der Jesus in Kapitel 16, Vers 1, er sprach aber auch zu den Jüngern. In manchen Übersetzungen steht zu seinen Jüngern, aber im griechischen Grundtext steht nur einfach zu den Jüngern. Worin besteht der kleine Unterschied? Ein bisschen schwierig. Stell dich nochmal die Kulisse vor. Da waren die Jünger natürlich, die 12. Da waren die Zöllner und Sünder, einige von wahrscheinlich bekehrt, waren die Pharisäer. Und jetzt spricht er nicht mehr zu allen, sondern er spricht zu den Jüngern. Wer war damit gemeint? Sehr gut. Auch das ist mein Gedanke zumindest. Dass hier deutlich wird, da waren natürlich auch die 12 Apostel mit gemeint, aber auch zu all denen aus dieser Gruppe der Zöllner und Sünder, die ihm nun folgen wollten. Und zu denen spricht er jetzt hier dieses Gleichnis von diesem ungerechten Haushalter. Also alle, die lernen und folgen möchten, auch die bekehrten Zöllner und Sünder, die hören jetzt hier ein Gleichnis über Verwaltung, über Haushalterschaft, Umgang mit Geld, Gut und auch dem Charakter von Mammon. Und ich erinnere noch einmal, Zöllner, bösartig kriminell, bisher mit Geld umgegangen. Sie hat wahrscheinlich auch ihr Geld, ihre Banknoten und was auch immer in ihren Klamotten, vielleicht im Gürtel oder als Schmuck an ihren Händen. Manche tragen das ja auch so. Da waren die Sünder mit ihrem Zuhälterlohn, gestohlenem Geld in der Tasche oder angelegt in Drogen jeder Art. Ich weiß es nicht. Aber sie waren in der Vergangenheit alle ungerechte Verwalter, bisher skrupellos, egoistisch mit Geld, wie der verlorene Sohn im Gleichnis. Es waren alles Betrogene des Mammon, alle schuldig vor Gott und vor Menschen. Aber viele von ihnen hatten eine Vergebung erfahren, konnten jetzt einen neuen Anfang machen und jetzt von dem Herrn Jesus lernen. Und sie sollen hier also etwas lernen, gerade am Anfang ihres Lebens, der Nachfolge Jesu, was für ihr ganzes Leben unwahrscheinlich wichtig ist. Und ich bin überzeugt davon, wenn einige von euch dieses Gleichnis heute hier verstehen, dann kann das Weichen stellen, die entscheidend sind für euer Leben und auch für viele, das Leben vieler Menschen, die durch eure richtige Weichenstellung vielleicht ewige, unvergängliche Schätze kennenlernen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier auch genau hinhören, was der Jesus uns sagen möchte. Jetzt habe ich wieder das Problem, wann machen wir eine Pause? Eigentlich müsste man die jetzt machen, aber das ist noch ein bisschen zu früh. Also fange ich schon mal an, noch ein bisschen was zu sagen und dann so in 10 Minuten oder wann machen wir eine Pause. Also die erste Lektion, die diese jungen Christen hier buchstabieren müssen, sinnvoll investieren. Sünden vergeben, aber jetzt Umgang mit Geld und Gut lernen, ein geistlicher Investor werden. Und wir werden in den nächsten Tagen, ich glaube heute Abend und auch morgen früh, hören, dass es nicht nur in der Nachfolge Jesu um Geld geht. Es geht auch um unsere Lebensziele, hängt damit auch ein bisschen zusammen. Es geht auch um unseren Körper, könnte man auch viel darüber sagen. Den haben wir auch zu verwalten, aber ich muss mich jetzt beschränken auf Umgang mit materiellen Werten, also mit Geld, Gut und dergleichen mehr. Davon habt ihr noch nicht so viel, aber auch einiges. Und es ist ganz wichtig, das haben wir ja gemerkt, hier geht es ja hinterher in der Schlussfolgerung darum, wer in bestimmten wenigen Dingen treu ist, der wird auch in vielen Dingen treu sein. Und wer in den unwahrhaftigen oder von dem, was Gott nicht so wichtig ist, treu ist, dem wird etwas Wahrhaftiges, Wichtiges anvertraut werden. Und deswegen ist das so ein elementar wichtiges Thema für euch, dass ihr das auch in jungen Jahren lernt. Denkt also, wenn wir gleich über das Gleiche sprechen, nicht an die ganzen Millionäre unter den Christen, was die alle falsch machen, sondern was ihr auch tun könnt und dass ihr als junge Menschen praktisch auch eine Qualifikation durchlauft. Wenn ihr die besteht, dann wird der Herr euch andere Dinge anvertrauen, die viel wichtiger sind als Geld und Gut. Also deswegen unwahrscheinlich wichtig, meine ich, für euch. Leider habe ich in meiner Jugend nie mal Botschaften gehört über solche oder ähnliche Themen. Umgang mit Geld und so weiter, das waren Tabuthemen bei uns in der Versammlung. Wir waren so im Mittelstand, war noch schlimmer als in Vollmerstein. Schlimmer nicht, etwa so. Also bei uns sagte man, in der evangelischen Kirche, da fährt man mit dem Fahrrad, auch geht man zu Fuß, in der freien Gemeinde fährt man mit dem Fahrrad, in die Bundesversammlung fährt man mit dem Opel und den die christliche Versammlung in der Bergstraße mit Mercedes. Also so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. So wurde gespottet in Schwellen. Also eine ziemlich reiche Versammlung, und deswegen wurden solche Gleichnisse und Themen, die wurden immer ausgeklammert. Und ich bin sehr dankbar durch die Bücher von William MacDonald vor allem, ist mir deutlich geworden, was für ein wichtiges Thema vernachlässigt wird, was unsere Glaubwürdigkeit als Christen wirklich ausmacht. Ja, wir wollen jetzt also darüber nachdenken. Es geht hier in diesem Gleichnis also um einen ungerechten Verwalter, um ungerechten Mammon und auch um einen ungerechten Gutsbesitzer, wie ich glaube, auch wenn er hier nicht so bezeichnet wird. Aber inwiefern ist das ein Schlitzohr oder irgendwie doch ein bösartiger Mensch? Dieser Herr, von dem die Rede ist, denkt bitte nicht, das wäre der Herr Jesus oder das wäre Gott. Denn worin sündigt dieser Mann hier? Bitte, er?
Er macht eine Anschuldigung und wirft ihn sofort raus, obwohl die ja noch gar nicht so...
Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Okay. Aber das ist, meine ich, nicht hier der Knackpunkt. Woran erkennen wir, dass dieser Herr in diesem Gleichnis auch ein übler Bursche war? Richtig. Er lobt hier den Verwalter, weil er ein Betrüger ist, was unterschlagen hat. Und das würde unser Gott, unser Herr, niemals tun. Also das ist ganz wichtig, dass wir hier nicht glauben in dem Gleichnis, wenn der Herr genannt wird, dass es unser Herr ist, dass es ein Bild ist von dem Herrn Jesus oder von Gott. Der ungerechte Verwalter, wie auch der unmoralische Gutsbesitzer, werden von dem Herrn Jesus Söhne dieser Welt oder dieses Zeitlaufs genannt. Was passiert hier in diesem Gleichnis? Der reiche Mann hat also einen Verwalter, der sein Geld anlegt, investiert, auf jede Weise vermehren soll. Ich nehme mal an, dass dieser Herr hier irgendwo auf den Bermudas heute wohnen würde oder irgendwo sich gar nicht um sein Hab und Gut kümmert, sondern eben einen, wie er meint, intelligenten Verwalter angestellt hat, der sein Gut verwaltet. Das haben wir heute unter den Millionären, Milliardären sehr, sehr oft. Und dieser Verwalter, der scheint ziemlich unfähig oder auch gleichgültig gewesen zu sein. Das hören wir in den letzten Monaten ja in der Presse sehr oft, bei den Bankern und so weiter, die auch das Geld anderer Leute verwalten. Und das anvertraute Vermögen wird also verschleudert und der fährt nur Verluste ein, wovon der Herr, der Gutsverwalter, der Besitzer nächstes Mal gar nichts merkt. Aber irgendwann wird ihm das zugetragen. Und da steht auch, das wird der Hermann euch erklären können, im Griechischen ein Wort, das hat was mit Diabolos zu tun, also ein Ohrenbläser, der bringt das da dem reichen Mann zu Ohren und dem vergeht sein Sommerurlaub wahrscheinlich, als er hört, dass er was nicht ganz stimmt mit seinen Finanzen und mit seinen Gütern und dergleichen mehr. Und der fliegt dann sofort zurück, würden wir heute sagen, zitiert seinen Verwalter, und sagt so, jetzt legst du bitte mal einen Rechenschaftsbericht vor und nach dem Kassensturz, dann werde ich dich wohl rausschmeißen müssen. Aber da gibt es schon noch eine Gelegenheit, bestimmte Dinge zu ordnen. Er ist noch nicht rausgeflogen. Der Verwalter, bisher ziemlich gleichgültig, locker drauf, würden wir sagen, der hielt sich bis dahin für unkündbar, unverzichtbar. Wie gesagt, der Chef, der ließ ihn wahrscheinlich gewähren, ziemlich. Und der wird plötzlich hellwach und schätzt seine Situation auch realistisch ein. Erstmal merkt er, mit höchster Wahrscheinlichkeit werde ich gefeuert, abgesetzt. Tatsache. Vor allem bei dem, was er selbst wusste, was er gemacht hat. Zweitens stellt er fest, für praktische Arbeit bin ich nicht geeignet. Zwei linke Hände, wie es meist so ist bei Bankern und Leuten, die viel Geld haben. Drittens, betteln, das ist unter meiner Würde. Schäme ich mich? Interessant, wofür man sich schämt. Oder? Ich bin mal gespannt heute Nachmittag, wenn wir da hinten da den Graben ausgraben wollen und so weiter und so weiter. Das kommt ja auch noch heute auf uns zu alles. Oder einige Schwestern sollen Hausputz machen bei einer Frau, die es sehr, sehr nötig hat und die ziemlich krank ist. Ja, wer dazu den Bankertypen gehört und wer zwei rechte Hände hat. Und jetzt ist seine Frage, wie kann ich jetzt meine Zukunft absichern? Wie kann ich jetzt überleben? Also ich kann mich von meinem Lebensstil nicht verabschieden, sondern ich muss irgendwie eine Lösung finden, wie es weitergehen kann mit einem relativen Wohlstand. Und dann kommt Ihnen der glückliche Einfall, nachdem er erstmal den ersten Schock überwunden hat. Ich habe ja noch die Prokura, ich habe noch Vollmacht über die Urkunden und kann sie verändern. Die hat der Chef mir ja noch nicht entzogen. Und ich werde jetzt die Schuldner vom Chef einzeln zitieren, sie zur Rechenschaft ziehen und dann werde ich die Schulden reduzieren mit so einem kleinen Hinweis nebenbei, eine Hand wäscht die andere oder so. Oder wenn es mir auch mal schlecht geht, dann vergiss mich nicht. Du kannst mir auch mal einen Gefallen tun. Und gedacht, getan. Er zitiert die Schuldner jeweils zu einem wichtigen Einzelgespräch. Müsst ihr euch in eurer Fantasie jetzt vorstellen. Da sind doch einige, die haben ja wirklich massig Schulden. Und die werden von dem Verwalter jetzt zitiert. Und die kommen natürlich entsprechend belastet und mit Sorgen und Problemen zu diesem Einzelgespräch. Und der Verwalter hat sich dann auch in Pose gesetzt entsprechend und er beginnt dann mit der ersten Frage, hör mal, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Und dann kommt die Antwort, tja, 100 Bat Öl, also ungefähr 3.900 Liter, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das war damals schon eine Menge, oder? Also 3.900 Liter Öl, heute zahlt man für Olivenöl nicht sehr viel, aber früher war das eine Menge, also das war schon ein Mordsvermögen. Ja. Und mit dieser Frage und mit dieser Art der Gesprächsführung, was wollte er zunächst mal erzielen? Du bist ein Banker.
Dass er sich bewusst ist, was er ihm schuldet.
Genau, Schuldgefühle eindrücken. Und dieser arme Kerl, der war mit seinem Schuldschein da, muss sich dann die Wirklichkeit dann vor Augen halten. Und dann kommt dann der Verwalter und sagt, hör mal, ich bin doch gar nicht so. Machen wir einen neuen Vertrag. Und schreibt einfach hin, 50 Bat Öl, wir lassen dir 50%. Ja, der Kerl, der war natürlich happy, der konnte es gar nicht fassen, ob er hier richtig hörte, gesehen hat. 50% Nachlass, ist ja unglaublich, was der in seinem Herzen empfunden hat, große Dankbarkeit. Und dann hat er vielleicht noch gesagt, hör mal, wie kann ich das nur gut machen, das hätte ich ja nie von dir erwartet. Naja, hat dann der andere gesagt, vielleicht hast du auch mal eine Gelegenheit, mir zu helfen, wenn es mir mal dreckig geht oder so. Kann ja auch mal sein. Und dann hat er ihn freundlich verabschiedet und der Nächste kommt. Aber eine ähnliche Geschichte dann wieder. 100 Kor Weizen, 15 bis 20 Zentner Weizen, da waren nicht ganz so viel wie der Erste. Dem erlässt er nur 20%, warum weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich kannte er die Persönlichkeiten auch ein bisschen. Und auf jeden Fall, inwiefern ist dieser Mann klug? Der Verwalter hier. Oder schlau. Klug ist nicht ganz richtig. Warum? Eine Frage. Jetzt müssen wieder die Banker hier dran. Warum erlässt er nicht alle Schuld? Hätte auch sagen können, hör mal, streich den ganzen Salat hier. Was hätte dann passieren können? Wer war das? War das ein Banker? Andreas. Ja, genau. Da hat er gemerkt, hier stimmt was nicht. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Nee, komm, also jetzt muss ich doch mal mit deinem Chef sprechen, so ungefähr. Also er geht hier vernünftig vor, also schlau vor. Er lässt nicht alle Schuld, damit ja kein Verdacht aufkommt. Er täuscht Ordnung und Milde vor und hält durch den Rest der Schuld den Schuldner in Abhängigkeit, er hat ihn noch so ein bisschen in seiner Hand. Also, das war ganz schlau gemacht. Und was macht er natürlich? Er investiert das anvertraute Geld seines Herrn in seine eigene Zukunft. Das war natürlich in seinen Gedanken, das wussten die beiden dann noch nicht. Er transformiert es, ohne zu stehlen oder falsch zu verbuchen. Bis dahin hatte er die Prokura, die Vollmacht, Verträge auszuhandeln. Das war natürlich schon mit einem Risiko verbunden, aber mit einer hohen Rendite, würde man heute sagen. Aber es war Veruntreuung. Den Mann würde man heute genauso anklagen wie die verschiedenen Chefs von einigen Banken oder von der welchen LB, die da das Geld veruntreut haben. Also ein Schlitzohr, würden wir sagen. Und dann kommt das, was uns hier verwundert, dass der Chef ihn lobt. Also er wird zur Rechenschaft gezogen. Er muss jetzt hier die ganzen Kassensturz machen, die Verträge vorlegen. Und anstatt, dass der Chef hier einen furchtbaren Schrecken kriegt und den zusammenstaucht, da sagt er zu ihm, oder lesen wir von ihm, Vers 8, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Was heißt, er lobte ihn? Ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, er hat gesagt, zuerst einmal, du bist ein ganz durchtriebener Hund. Das hast du ja wirklich raffiniert gemacht. Und dann so ein bisschen ironisch, alle Achtung. Ich hätte nie gedacht, dass du so schlau bist. Und wenn du deine Intelligenz zu meinen Gunsten eingesetzt hättest, dann würde es uns beiden jetzt besser gehen. Und eigentlich hätte ich dir ja ganz gut gebrauchen können, mit deiner Raffinesse mit Geld umzugehen, aber damit ist jetzt leider Schluss. Ich denke, so in diesem Sinn hat er mit ihm gesprochen. Also, er lobt nicht den Betrug, sondern er lobt die Raffinesse seines Angestellten, wie der sich aus dieser Schlinge befreit hat. Und dann kommt der Kommentar des Herrn Jesus dazu und sagt, also die Menschen dieser Welt, die nach den Maßstäben dieser Welt leben und arbeiten, die Gott und die Ewigkeit leugnen, die sind wirklich schlau und weitsichtig in ihren Entscheidungen, auch gerade was Geld betrifft, und sie schaffen sich Vorteile für die Zukunft, für die Rente, für das letzte Lebensalter, und zwar mit Geld, das ihnen gar nicht gehört. Und darin sind sie klüger als die Söhne des Lichtes. Also wir machen weiter, er kommt bald zurück zur Welt, dass jeder seinen Lohn erhält. Darum geht es ja jetzt auch, um Finanzen, um Investitionen. Und wir wollen weitermachen in Lukas Kapitel 16. Wir haben also in der ersten Runde damit geschlossen, dass der Herr in diesem Gleichnis seinen Verwalter lobt, weil er schlau gehandelt hat. Ironisch. Und der Kommentar der Bibel ist, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts. Und jetzt kommen wir also zu dem praktischen Teil, was wir persönlich jetzt lernen können für unser Leben. Was sollen die Jünger damals, jung bekehrt teilweise, und was sollen wir lernen? Also wir sind ähnlich wie die jungen Jünger damals, solche, die erlöst sind, davon haben wir gerade gesungen, durch die Gnade Gottes. Wir sind Kinder Gottes, Söhne, Lukas 15, denkt er an diesen Sohn, der im Vaterhaus wieder zu Ehren kam. Aber wir sollen auch Verwalter sein. Also auf der einen Seite Söhne, Erben, denen alles geschenkt wird. Auf der anderen Seite sieht uns Gott aber auch als solche, denen er jetzt ihr was auf der Erde anvertraut, dass sie damit wirklich handeln zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Er hat dir ein Leben gegeben, die Lebenszeit, darüber könnte man jetzt viel sprechen, verwalten. Er hat dir einen Körper gegeben, Kräfte gegeben, wofür setzt du sie ein? Ich denke an unsere Gebetsrunde da, wo mit einer Ausnahme nur die Schwestern gebetet haben, die Jungs, die setzen ihre Kräfte nur für Fußball oder haben auch keinen Geist für was anderes als Fußball und so. Ich übertreibe ein bisschen. Aber das ist ja ein Riesenproblem, dass gerade die Herren unter uns viel Kräfte haben, aber wofür setzt du sie ein? Deine Intelligenz als auch deinen Körper. Aber dann geht es auch um materiellen Wert und das ist das Thema. Ihr habt noch kein eigenes Haus, nehme ich an. Der eine oder andere hat ein Auto oder ein Moped oder ein Fahrrad. Bestenfalls, aber das steht ja möglicherweise noch vor euch, wenn der Herr noch verzieht. Und Gott hat dir das gegeben, das Wenige, was du hast, an Intelligenz, an Lebenszeit. Ihr habt offensichtlich mehr wie ich. Aber auch an materiellen Dingen, um es für den Herrn einzusetzen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem Geliehenen gut um? Und handeln wir im Sinne Gottes, dass andere dadurch gewonnen werden, dass wir ja, Freunde gewinnen, wie der Jesus hier sagt, Werte in der Ewigkeit sammeln, die keiner Inflation oder Weltwirtschaftskrise irgendwie ausgesetzt sind. Und das mit Geld oder mit Gut, das uns nicht gehört, wie der ungetreue Verwalter, sondern es wird uns anvertraut. Und das Interessante ist, und es wird uns trotzdem gut geschrieben, wenn wir es ewigkeitsgemäß oder ewigkeitsbeständig einsetzen. Also das finde ich ganz großartig. Wir können tatsächlich Lohn kriegen für etwas, was uns gar nicht gehört, was uns anvertraut wurde, und wir werden noch dafür belohnt, wenn wir es richtig einsetzen. Das ist ganz gewaltig. Besitz und Geld wird hier ungerechter Mammon bezeichnet. Und das ist ein Götze. Warum ungerecht? Warum werden materielle Dinge, Reichtümer, ungerecht, ungerechter Mammon genannt?
So viel davon haben und die anderen.
Jawohl, das ist richtig. Sehr gut. Hier ist ein Unternehmer. Stefan, was willst du sagen? Ja, gut. Von Schwestern kann man oft lernen. Ungerechter Mammon.
Es wird ja auch ungerecht eingesetzt.
Ja, richtig.
Es wird ungerecht erworben.
Ungerecht erworben, sehr gut.
Kannst du es mal wiederholen, was da gesagt wird?
Es wird ungerecht erworben, es wird ungerecht eingesetzt. Es wird ungerecht verteilt, wurde gesagt.
Statt Gott.
Bitte?
Statt Gott.
Jawohl, ist ein Götze anstelle von Gott, ganz genau. Wir haben am ersten Abend gehört von dem Betrug des Reichtums. Erinnert ihr euch noch an den Sämann? Und ich glaube, dass das auch da drin steckt. Ein ungerechter Mammon. Er verspricht Glück, Sicherheit und Wohlstand, aber schafft nur Unruhe, Hektik, Gier nach mehr. Salomo sagt, der Reichtum des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Also man sagt in der Welt, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Stimmt auch nicht. Was meint ihr, wie viele Millionäre in diesen und vergangenen Tagen und Wochen nicht mehr schlafen konnten? Weil sie merken, mit unserem Geld, das geht baden, es geht flöten. Früher war ja auf dem 20-D-Mark-Schein eine Geige und eine Flöte. Es geht alles flöten. Oder so sagt man von Dück, und anschließend wird der einen gegeicht. Kriegst noch einen über die Rübe gehauen. Könnt ihr euch erinnern, vor einigen Monaten ist der Adolf Merkle, hat er Selbstmord gemacht. Chef von Radio Farm und so weiter. Nur mal ein paar Daten von ihm. Er gehörte zu den drittreichsten Deutschen. Milliardenvermögen. Aber im Alter von 75 Jahren hatte er Schulden von 16 Milliarden Schulden. Er beschäftigte 100.000 Mitarbeiter, also ein Riesenunternehmen. Er war bekennender Christ und nicht nur dem Namen nach, sondern ich weiß von Freunden, die mit seinen Söhnen zusammengearbeitet haben in der Gefährdetenhilfe da unten in der Gegend. Er war wohl ein wiedergeborener Christ, soweit wir das beurteilen können. Aber er wurde damit nicht fertig. Als er sich verspekuliert hatte, hatte seine ganzen Milliardenbeträge in die VW-Aktien gesteckt damals und dann alles verloren. Selbstmord. Ich weiß nicht, hat er sich auch unter den Zug geschmissen? Unheimlich tragisch, oder? Betrug des Reichtums, Mammon, Götze. Verspricht alles Mögliche, aber schafft nur Elend, Unruhe und bei vielen den Tod. Robert Enke. Ein Wort an die Fußballer hier unter uns, damit ihr wieder wach werdet. Was hatte der alle? Der hatte eine attraktive und vernünftige Frau. Das haben die Fußballer selten. Meist holen die sich ja irgendwie so ein Sternchen und lassen ihn nach ein paar Jahren scheiden. Nee, der hatte eine vernünftige Frau. Leider ein Kind gestorben, habt ihr auch mitgekriegt. Das hat bei ihm dann auch so einen Schwermut ausgelöst. Schönes Haus, ein Bauernhaus, ähnlich wie Schoppen, umgebaut. Nicht zum Freizeitheim, hatten glaube ich 8 Hunde und all sowas. Wohnt im kleinen Dörfchen in der Nähe von Hannover. Seine Karriere brauche ich euch nicht beschreiben. Bei Barcelona war er und wo überall. Nominiert zum Torwart in der WM. Geld jede Menge. Wurde sehr geachtet, weil er auch nicht so ein Kotzbrocken war, sondern ein ganz bescheidener, sachlicher, vernünftiger, vorbildlicher Mensch, der also nicht so ein Titan war wie Oliver und auch nicht so ein verrückter Exzentriker wie Lehmann, der hinter der Bande da pinkelt und dergleichen mehr. Sondern der hat ganz sachlich, vernünftig, gut gehalten. Der macht seinem Leben ein Ende. Wie alt war er? 132 Jahre alt. Und wisst ihr wo? 200-300 Meter von dem Örtchen Himmelreich entfernt. Da war ein kleines Dörfchen, heißt Himmelreich. Da ist ein Wagen abgestellt, in so einem Wald, Tür offen gelassen, Portemonnaie drin, Abschiedsbrief und den Zug geschmissen. War die größte Beerdigung nach Adenauer in Deutschland. Und was ich unheimlich tragisch fand, da kam die Nationalmannschaft, hat dann noch dann Sarg im Stadion dann bei den 42.000 Trauergästen niedergelegt vor dem Sarg von Robert Enke. Und dann wurde der Sarg rausgetragen von Hannover 96, von den Mitspielern. Und dann wurde dieses Lied "Du gehst nicht allein", dieser bekannte Schlager, "Never go alone", so ähnlich, "Walk alone", gesungen und gespielt. Und dann ging dieser Sarg raus, "Du gehst nicht allein", viele folgten. Und doch dieser Mann steht ganz allein, oder stand schon ganz allein zu diesem Zeitpunkt vor Gott. Auch eine Lüge. So ein Lied soll trösten nach der Niederlage, "Du gehst nicht allein, wir halten zusammen". Aber das war nur noch ein Schauspiel. Er stand vor seinem Gott und Richter. Betrogen vom Geld, von der Ehre, von der Anerkennung, unglückliches Leben. Er hielt sich selbst nicht mehr aus, stand es im Spiegel oder im Fokus. Betrug des Reichtums. Die Bibel sagt, Geldliebe ist die Wurzel alles Bösen. Wir lesen oder wir reden heute vom Zauber des Geldes. John Wesley, dieser Erweckungsprediger, der hat einmal gesagt, ich besitze nie sehr lange Geld. Es würde mich verbrennen, wenn ich es behielte. Ich gebe es so bald wie möglich mit vollen Händen aus, damit es nicht den Weg in mein Herz findet. Finde ich sehr gut ausgedrückt. Ich wiederhole das nochmal. Ich besitze nie sehr lange Geld. Es würde mich verbrennen, wenn ich es behielte. Ich gebe es so bald wie möglich mit vollen Händen aus, damit das Geld nicht den Weg in mein Herz findet. Finde ich ganz weise gesprochen und gehandelt. Und wenn Gott dir Besitz anvertraut, denk dran, es gehört dir nicht. Es kann sein, dass Gott dir einmal viel Geld anvertraut und viele materielle Dinge, das kann sein. Denk daran, es ist dir zur treuen Verwaltung gegeben und du musst es in den Dienst der Ewigkeit, in den Dienst Gottes stellen. Es gehört dir nicht. Mir ist das mit 14 Jahren zum ersten Mal bewusst geworden. Ich habe mit 13 Jahren angefangen, eine Lehre zu machen. Das war damals in der Nachkriegszeit so üblich. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, mit 13 Jahren in der Lehre. Da stand ich kleiner Pimpf da mit dem langen Kittel und sollte Drogist werden. So, mein Chef, der wollte mich auf die Probe stellen. Und ich hatte bis dahin immer wöchentlich ein Taschengeld von 1,50 Mark, glaube ich. Was kriegt ihr heute so in der Woche? 2 Euro? 1 Euro oder was? Nicht? Also. Naja, gut. Also in den Kategorien habe ich gedacht und gehandelt und gerechnet. Und leider habe ich viele Jahre dann auch gestohlen, geklaut, um das aufzubessern. Aber das war dann die Zeit, wo es so langsam aufhörte. Und dann gab mir der Chef ein Packen Geld in die Hand. Ich muss das nachzählen. 5.000 D-Mark. So vielleicht noch nie gesehen im Leben. 5.000 D-Mark. Dann gab mir das so in die Hand und sagte so, jetzt gehst du zur Bank und zahlst das ein. Nun spiele ich gerne Fußball, habe ich damals auch schon gerne getan. Ich mit meinem Kittel. Was habe ich dann gemacht? Habe ich mir dann über die nächste Blechbüchse gefreut, die da auf der Erde lag und habe dann dagegen getreten oder so? Oder habe ich dann zu dem Mädchen gepfiffen oder habe ich mir die Geschäfte angeguckt. Ich sage euch, ich hatte nur einen Griff. Der war in meiner Tasche. Ich habe das Geld festgehalten, denn ich wusste, das muss ich jetzt ungefähr 600-700 Meter weit zur Volksbank bringen. Und ich bin dafür verantwortlich. Das gehört mir nicht. Und wehe, das klaut mir einer. Und dann bin ich dann zitternd immer nach rechts und links geguckt, ob keiner mich überfällt, mich kleinen Pimpf da, mit meinen 5000 D-Mark. Und bin ich dann zitternd zur Volksbank, habe dann eingezahlt und war dann entlastet und froh, als ich die Quittung dem Chef vorlegen konnte. 5000 D-Mark zu treuen Händen, Auftrag ausgeführt. Im Grunde ist das unser Leben. Gott vertraut dir was an. Es gehört dir nicht. Du musst es ans Ziel bringen. So dass dein Herr dir auch sagen kann, jawohl, korrekt gehandelt, gut gemacht. Geld und Besitz müssen geheiligt werden, wenn ich das Wort gebrauchen darf, in den Dienst Gottes gestellt werden, damit es wirklich nicht mehr Mammon ist, sondern ein Segen sein kann für andere. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich das heiligen? Schlag bitte mal auf, wenn ihr eine Bibel habt oder mithabt, sollte man eigentlich, wenn man hier in der Bibelstunde ist. 1. Timotheus 6. In der Bibel wird sehr viel über Geld und Umgang mit Geld gesprochen. Ich lese mal die Verse 8 bis 10. Wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, also was zu essen haben und was am Kopf haben oder über dem Kopf haben, ob das nun jetzt ein Kopftuch ist oder ein Regenschirm oder eine Hütte oder ein Haus oder ein Zelt, also Nahrung und Bedeckung, da soll genug sein. Und wer reich werden will, wer mehr haben will als das, als eben das tägliche Brot und ein Dach über dem Kopf, die fallen in Versuchung und Fallstrick und viele unvernünftige und schädliche Begierden, die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Buchstäblich merkte Enke. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nach streben einige von dem Glauben abgeehrt und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. So, und dann Vers 17. Den Reichen, das sind die, die also mehr haben als ein Dach über dem Kopf und was zu essen, die Reichen in der gegenwärtigen Zeit gebiete ich, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott. Und jetzt kommt was Interessantes, das ist auch wichtig, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Und das ist die andere Seite. Gott ist nicht einer, der uns nichts gönnt und der uns am Hungertuch nagen lässt, sondern er gibt uns alles, dass wir uns freuen können zum Genießen. Sonst hätte Gott nicht uns diese Geschmacksnerven gegeben. Andi hat das erklärt, können wir kein Salz schmecken, keine Schokolade schmecken. Völlig klar, er hat die vielen Früchte und Dinge geschaffen, damit wir uns erfreuen daran. Gott wollte uns nicht ärgern, sonst hätte er uns nämlich nur eine Kartoffel gegeben, wo alle Vitamine, Mineralstoffe und was weiß ich, Fette und Eiweiß drin ist, sondern eine Fülle von allen möglichen Dingen. Warum denn zum Kuckuck? Damit wir dankbar sind und uns freuen. Warum hat Gott dir Augen geschenkt, eine Zunge geschenkt, Sinne geschenkt? Ja, damit du Gott preisen kannst dafür. Aber, Vers 18, damit Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, jetzt kommt es wieder, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Jetzt haben wir wieder unser Gleichnis. Da geht es um die Zukunft. Also geh mit diesem allen so um, dass du das in der Ewigkeit wiederfindest, dass du dir Freunde machst, die dich da empfangen. Wenn du dir also was anschaffen willst, ich will euch jetzt kein schlechtes Gewissen machen, wenn ihr gleich da zum Kares-Shop geht und euch dann euer Gummizeug dann, hoffentlich bezahlt ihr das auch. Also macht das weiter, freut euch, dass Gott sowas auch geschaffen hat. Also wirklich, auch dürft auch gerne euch eine Cola trinken. Aber wir müssen als junge Christen lernen, wenn wir uns etwas anschaffen wollen, uns Fragen zu stellen, kann ich dafür wirklich Gott danken? Denn das möchte Gott, dass wir alles mit Dankbarkeit benutzen und auch heiligen können. Kann ich Gott für das danken, was ich mir jetzt anschaffe? Dann schau es dir an. Dient es dem Herrn oder auch meinen Mitmenschen, wenn ich mir es anschaffe? Hilft es mir wirklich, dem Herrn treu zu sein, wenn ich einen Urlaub plane? wenn ich mich im Sport engagiere, und das ist eine echte Frage, Gott hat uns einen Körper gegeben, den sollten wir auch gut verwalten. Wir sollten wirklich auch unsere Kräfte stählen. Das wird gut sein für die Nachfolge Jesu. Und ich kann verstehen, wenn man sich sportlich engagiert, aber auch das sollte man unter Gebet tun. Ich brauche Urlaub ab und zu, um Kräfte zu sammeln, geistig, seelisch, körperlich. Natürlich darf ich Urlaub machen. Der Herr zog sich auch manchmal mit den Jüngern zurück. Aber die Frage ist, erlaubt mir das Herr, der Herr, mit dem Geld, was er mir anvertraut, das zu tun? Da muss ich doch vorher für beten. Da kann ich nicht einfach nur nach, was weiß ich, beliebten Urlaubsorten oder sonstigen Reisen, die jetzt üblich sind, Kreuzfahrten auf dem Mittelmeer oder wo auch immer, buchen. Und auch die Frage, verherrliche ich den Herrn damit, wenn ich mir das anschaffe, beziehungsweise wenn ich das von dem Geld des Herrn anschaffe? Gott gönnt uns Freude. Gott gönnt uns sogar Genuss. Wir dürfen wirklich was mit Dankbarkeit genießen, aber immer in Gemeinschaft mit Gott und mit einem dankbaren Herzen. Hier in unserem Text in Lukas Kapitel 16, da geht es um Geringes und um Vieles. Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, ist im Vielen treu. Vers 11. Ungerechte Mammon wird dem Wahrhaftigen gegenübergestellt. Das Fremde wird dem Euren gegenübergestellt. Und das sind, meine ich, ganz wichtige Lektionen. Alles, was wir haben am Besitz, ist uns anvertraut. Und das ist das Geringe, das Ungerechte, das Fremde. Und ich bin überzeugt, wenn wir lernen, mit diesem geringen, ungerechten und Fremden, mit dem Mammon, mit dem Geld, mit deinem Taschengeld, mit deinem Leben, mit deiner Zeit, wenn du damit richtig umgehst, in jungen Jahren das lernst, das ist die Voraussetzung und Qualifikation für eine andere Liga, nämlich in dem Werk des Herrn, für ihn da zu sein und dann Verwalter der Geheimnisse Gottes zu sein. Wer will, kann das nachschlagen oder aufschreiben. 1. Korinther 4, Vers 1 bis 2. Da spricht nämlich Paulus davon, dass wir Verwalter der Geheimnisse Gottes sind. Und eure Jugendzeit, euer Umgang mit Geld, mit eurem Leben, mit deinem Körper, ist eine Vorbereitung, ob Gott dich dann dir auch das Ewige, das Wahrhaftige anvertrauen kann zur Verwaltung. Nämlich geistliche Reichtümer, geistliche Aufgaben und vielleicht sogar geistliche Geheimnisse. Welch eine wunderbare Sache, wenn der ein oder andere von euch das jetzt trainieren würde, mit dem, was ihr habt, was ihr euch anvertraut, treu zu sein, damit ihr dann auch mit dem Vielen, mit dem Echten, mit dem Ewigen, mit dem Wahrhaftigen umgehen könnt zur Ehre Gottes. Dazu noch ein paar Beispiele. Ich denke an ein Büchlein oder an zwei, die wir euch zum Sonderpreis anbieten. Anthony Groves, von einem, der zuerst nach dem Reich Gottes trachtete, für 1,90 Euro statt 5 Euro. Und derselbe Mann hat ein Büchlein geschrieben, Das Glück eines abhängigen Lebens. Und davon möchte ich euch nur ein bisschen was erzählen, weil dieser Mann in seinem Leben das illustriert hat. Der war zum Glauben gekommen in jungen Jahren in England. Sehr reicher Mann. Er hatte eine ziemlich bekannte, berühmte Praxis als Dentist, als Zahnarzt, mit 21 Jahren schon. Wohnten in einer Villa, bestens versorgt, hatte eine nette Frau. Sie war auch inzwischen zum Glauben gekommen. Und der Anthony hatte schon als Kind gewusst, wo er noch nicht bekehrt war, wenn ich ein echter Christ bin, dann müsste ich eigentlich auch ein Missionar sein. Das war so seine Vorstellung. So, nun kam er zum Glauben und ihm wurde das bewusst. Wenn ich echt dem Herrn nachfolgen möchte, dann habe ich einen Auftrag, auch in die Welt zu gehen. Er war sehr begabt, sprachbegabt. Wie gesagt, gut gebildet, Akademiker, alles Mögliche. Aber seine Frau, die war zwar gläubig, aber die wollte nicht Mission. Das war zu viel, war zu steil. Sie war auch jung im Glauben. Und dann hat er sie nicht unter Druck gesetzt, sondern hat für sie gebetet und hat abgewartet. Dann haben sie zusammen die Bibel gelesen, ob die das jetzt immer gemeinsam gemacht haben oder ein Andachtsbuch. Leben ist mehr oder sonst was gelesen haben. Auf jeden Fall, sie lasen in der Bibel fortlaufend auch die Evangelien und kamen dann an die Verse in der Bibel, wie man mit Geld umgehen soll. Und dann auch im Alten Testament, dass im Alten Testament der Zehnte gefordert wurde von allem, was Gott den Israeliten gab. Da wurde beiden klar, denn beim Bibellesen sollte man sich auch Gedanken machen, was will der Herr mir sagen? Wir sollten doch dann den Zehnten von unseren Einkünften doch für Gott abgeben. Damit war die Frau einverstanden. 10%, das haut hin. Das fiel ihnen auch nicht schwer. Jetzt war der Anthony aber so vernünftig und hat jetzt nicht einen Scheck ausgeschrieben und den dann irgendwohin zum Freizeiter shoppen oder sonst wo geschickt oder zum Fischerboot oder zum Roten Kreuz, sondern hat das Bargeld in die Hand seiner Frau gelegt und ihr gesagt, so, jetzt den Zehnten, den kannst du jetzt unter den Armen verteilen. Das ist ja fast so wie heute Nachmittag in Gummersbach da Traktate verteilen oder putzen gehen bei irgendeiner Frau, die Hilfe braucht. Das war sie gar nicht gewohnt. Sie hatte immer Bedienstete, die brauchen nicht kochen, die brauchen nicht putzen, nichts. Feine, saubere Hände, gut gepflegt. Und jetzt lernte sie zum ersten Mal, sich zu erkundigen, wo gibt es überhaupt Arme in unserer Umgebung. Und hat sich dann erkundigt, schlau gemacht. Und dann lässt sich von ihrem Kutscher oder Chauffeur oder was auch immer dann in die Gegend kutschieren und lernt zum ersten Mal eine Gesellschaftsklasse kennen, die ihr bisher fremd war. Und das ist ja schon gewaltig, finde ich, für eine reiche, gebildete Frau. Naja, ihr kamen so manche Fragen auf, als sie das Elend sah bei dem Armen und so weiter, aber sie war auch froh, wieder zu Hause zu sein und dann wieder bedient zu werden. Und sie lasen weiter in der Bibel, was der Herr alles so sagt über Motten oder Rost und dergleichen mehr. Und da kam beiden doch der Gedanke, ein bisschen angestoßen von dem Anthony, meinst du nicht, dass 10% ein bisschen wenig wäre? Ja, sagt sie. Ich weiß nicht, ob sie laut gesagt hatte, gedacht hat sie, wenn ich das Elend der Armen sehe, vielleicht könnten wir doch 25% abgeben. Ein Viertel. Immer noch wenig im Verhältnis zu dem vielen, was sie hatten. Und wieder, Anthony gab ihr das Geld und die musste sich auf die Socken machen, das verteilen. Und in diesem Prozess wurde ihr ganzes Denken, ihre Lebensziele verändert. Jetzt kam sie auf die Idee bald, nach ein paar Monaten, es wäre doch angemessen 50%. Und ihr könnt euch denken, wo die Geschichte endet. Die beiden erkannten, Anthony hat schon lange gelernt, in diesem Fall mussten die Schwestern hier nachholen, dass dem Herrn alles gehört und wir müssen ihn fragen, was dürfen wir für uns behalten. Wurde beiden klar. Und das war der Punkt, wo die Frau sagte, ja, wenn das so ist, dann bin ich auch bereit, in die Mission zu gehen. Dann gehört ihm auch mein Leben. Und dann sind die beiden dann nach Bagdad, berüchtigte Bagdad gezogen und haben dann angefangen, dort zu missionieren, später in Indien und so weiter und so weiter. Aber jetzt war es noch nicht so weit. Jetzt war die Frage, wie geht man in die Mission? Das war damals üblich, man muss ein Theologiestudium machen, Missionsschule und dergleichen mehr, so ähnlich wie es heute auch manche meinen, machen zu müssen, wenn man in die Mission will, irgendein Verein. Und so hat er sich dann eingeschrieben zum Fernbibelstudium in Theologie in Oxford irgendwo, macht ein Fernbibelstudium. Und dann sollte die Prüfung kommen und jetzt hatte er sein ganzes Geld so langsam verschenkt an alle möglichen und von seinen Millionenbeträgen hat er einen kleinen Betrag übrig gelassen für die Fahrt, um dort die Prüfung machen zu können. Ein paar hundert englische Pfund. Und wisst ihr, was passiert? Eine Nacht, bevor er sich aufmachen will auf dem Weg, um das Ticket zu lösen und um nach Oxford zu fahren, oder was das damals war, kam doch tatsächlich ein Dieb und klaute genau diesen Geldbetrag, sodass er nichts hatte. Praktische Lektion, was hat er sich dann gedacht? Was will der mir sagen? Was? Hätte alles geben. Ja. Offensichtlich braucht der Herr kein Diplom, keine Missionsgesellschaft oder irgendwie eine theologische Plakette, sondern ich soll lernen, auf ihn zu vertrauen. Und so ist er dann im Vertrauen auf den Herrn losgezogen mit seiner Frau und ist dann ein Vorbild geworden. Aber vor seiner Abreise nach Bagdad hat er ein Büchlein geschrieben, Das Glück eines abhängigen Lebens. Und in diesem kleinen Buch, da schreibt er die Prinzipien, die er im Neuen Testament gelernt hat, wie man mit Geld umgeht, was über Geld gesagt wird und welche Gründe es oder welche Gründe angeführt werden, das nicht so ernst zu nehmen. Man muss auch für seine Kinder sorgen und so weiter und so weiter. Und was kann man nicht mit Geld alles machen? Darauf geht er hier ein. Es ist eine etwas alte Sprache, aber ich sage euch, das ist unwahrscheinlich wichtig. Und dieses kleine Buch war die Ursache dafür, dass Georg Müller sich entschlossen hat, auf Gott zu vertrauen und diese Waisenhausarbeit anzufangen. Für Clifford Chapman war es der Grund, dieses Büchlein, seinen ganzen Reichtum seiner Eltern wegzugeben, seine Anwaltspraxis aufzulösen, um auf den Herrn zu vertrauen. Und dieses kleine Buch war auch für Hudson Taylor der Grund, warum er Vertrauen auf den Herrn nach China ging, um alles im Glauben vom Herrn zu erwarten, ihm alles hinzugeben. Und so hat dieses kleine Buch eine Menge ausgelöst, also seid vorsichtig, das zu lesen. Aber wer trotzdem Mut hat, 1,50 Euro statt 2,90 Euro, wenn du mir versprichst zu lesen, brauchst du auch nichts zahlen, wenn du schon alles für Cola ausgegeben hast, aber lies es. Anderes Beispiel, mein Freund Nurlan, Kasachstan. Eigentlich sollte ich im Juni nach Kasachstan, aber ich habe abgesagt, weil ich das einfach, weil mich das überfordern würde im Moment. Normalerweise fahre ich einmal im Jahr nach Kasachstan. Da habe ich Nurlan kennengelernt, einen ehemaligen Moslem. Ganz interessantes Leben. Er war früher Boxer, obwohl er nur ein kleines Kerlchen war, Fliegengewicht oder sowas. Hat sich also rumgeprügelt und so weiter. Aber ein pfiffiger Kerl, hatte auch eine ganz gebildete Frau. Sie war die, die sich zuerst bekehrte und hat gar nicht gewagt, ihrem Mann das zu sagen. Er war Moslem. Nur er merkte, dass sie sich mit irgendwelchen anderen Leuten traf und fragte sie dann immer, wo triffst du dich da immer? Und da sagte sie, ja, wir kommen da zusammen, wir haben so einen Freundeskreis oder Hauskreis, irgendwie so, hat sie so ganz verschüchtert dann gesagt. Und dann ist er ihr nachgeschlichen, wo die hingeht. Und dann gingen die doch tatsächlich in so eine kleine Baptistengemeinde, wo so eine Handvoll alter Frauen, ein paar wenige Brüder da zusammen waren. Und da guckte er durch das Fenster und sah dann diese einfältigen Leute, wie sie dann mühsam sangen, ohne Klavierbegleitung und so weiter. Alles so verschrobene, komische Typen. Aber die strahlten so eine Freude aus, so einen Frieden aus, dass dieser Kerl anfing zu weinen beim Anblick dieser Leute. Und er merkte plötzlich, was die haben, das fehlt mir. Er wusste gar nicht, was die haben. Aber das fehlt mir. Und dann konnte die Frau ihm dann auch so ein bisschen was vom Herrn erzählen. Dann hat er eine dramatische Krankheit, furchtbare Krankheit gekriegt. Und dort ist er dann auch zum Glauben an den Herrn zu kommen. Ich will halt nicht alles erzählen. Aber inzwischen waren die beiden ziemlich reich. Und zwar fuhr die Frau von dem Nurlan jede Woche von Astana, das ist die Hauptstadt von Kasachstan, in die Türkei, ich weiß, Istanbul oder Ankara, und hat dort Gold eingekauft und Silber und also Edelsteine. Denn die kasachischen Frauen, die damals auch noch mehr auf dem Land lebten und in so Jurten, also nicht in den Großstädten, die hatten im Allgemeinen kein Bankkonto, sondern die trugen ihre Vorräte, ihren Besitz, meist immer am Körper. Gold und Silber in Ohren, in der Nase, an den Händen, an den Füßen und so weiter, waren also immer gut gekleidet und hatten also immer ihren Schmuck an sich. Und deswegen konnte man gute Geschäfte machen mit den kasachischen Frauen, wie das heute ja auch noch bei manchen von euch üblich ist. Die Werbung zieht ja jetzt inzwischen auch ein bisschen auf die Männer, mit Deos und dergleichen Blödsinn. Die fangen jetzt auch an zu sprühen, genau, erkennt das auch schon da. Aber die Frauen waren immer offen für Schmuck und dergleichen mehr. Und so haben die dann eine gute Lücke entdeckt und haben schwer Geschäfte gemacht. Und so kam die Frau jede Woche zurück mit neuen Schmuck, Gold und Silber, und hatten einen ganz tollen Präsentationskasten, schön mit Blau oder Rotem, was weiß ich, ausgelegt. Und dann präsentierten sie dann ihre neuesten Kreationen von Silber, Gold und so weiter. Und dann gingen sie dann in die Jurten und stellten das dann alle vor. Und da könnt ihr euch vorstellen, die Frauen, die haben so lange ihre Männer genervt, bis dass sie sich dann wieder so einen Ring da kaufen durften oder dergleichen mehr. Und so haben die sich ganz schön bereichert. Aber jetzt waren sie zum Glauben gekommen, lasen die Bibel und lasen dann auch die Bergpredigt, dass man sich nicht Schätze sammeln soll, wo Rost und, na gut, klar, war ein Problem. Silber, Gold, Motten, Klamotten und so weiter zerstören. Und sie merkten einfach, also dieser Handel mit Gold und Silber ist doch ein bisschen suspekt als Christ. Aber was machen wir damit? Das kann man nicht einfach wegschmeißen, dafür war das zu teuer. Und jetzt war folgendes Problem. Mit ihrer Bekehrung hatten sie alle Beziehungen zu ihren Verwandten verloren. Das waren alles Moslems. Die wollten nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Und jetzt kam der Nurlan auf die gute Idee und sagte zu seiner Frau, Aishan hieß die, pass mal auf, weißt du, was wir machen? Wir müssen jetzt zwei Probleme lösen. Einmal, wir müssen ja Gold loswerden. Und zum anderen müssen wir unsere Verwandten gewinnen. Was machen wir? Die besuchen uns nicht mehr. Wir schicken eine Einladung raus. Jeder, der uns besucht, kann sich 3 Schmuckstücke aus unserem Kasten kostenlos aussuchen. So, die schicken jede Menge Einladungen an ihre Verwandten. Jetzt hatten die ein Problem. Diesen abtrünnigen Christen, mit dem dürfen wir keinen Kontakt haben. Aber 3 Schmuckstücke kostenlos, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Na, da vergingen die Tage und die Frauen, die fingen dann an, ihre Männer ein bisschen zu nerven. Es wollen auch nicht mal einen vorschicken, einen Tester, ob das wahr ist, was die da erzählen. Ist das eine Finte oder was? Dann haben sie dann einen vorgeschickt oder eine vorgeschickt. Und die kamen dann ganz schüchtern an und mit der Einladung, ja, nur laden, das ist ja nett, dass sie mich eingeladen, das könnt ihr euch ja vorstellen und so. Aber dann immer, wo ist der Kasten? Und tatsächlich, die beiden machen den Kasten auf und nahm ein Stück, guckte dann, ja, nimm, 3 Stück darfst du aussuchen. Ja, die wusste gar nicht, was hier passiert. 3 Stück hatte plötzlich in den Händen, Augen, die glänzen, wer weiß wie. Und dann wollte sich herzlich bedanken. Ja, sagt Nolan und seine Frau. So, und jetzt trinken wir noch einen Tee. Und haben wir einen Kuchen gebacken. Und das ist in Kasachstan so, wenn man eingeladen wird, da darf man nicht Nein sagen. Das tut man nicht. Da muss man folgen. Naja, gut, dann musste sich mit ihren Goldstücken dann eine Tasse Tee schlürfen. Dann erzählt man sich ein. Und dann haben die Zeugnis gegeben von dem Herrn. Und als sie dann zurückkam zu ihren Verwandten, hat sie gesagt, das stimmt. Das klappt. Hat er nicht verraten, was sie dann auch alles zu hören kriegen. Aber dann kamen dann in den nächsten Wochen alle Verwandten an mit dem Ergebnis, der Kasten war bald leer und alle hatten das Evangelium gehört. Die haben sich nicht alle bekehrt. Ich weiß gar nicht, ob sich einer bekehrt hat. Aber jetzt waren die beiden da, waren alles los, konnten auf den Herrn vertrauen. Das Interessante war, dass dann genau der Nurlan berufen wurde, und da war ich bei vor 6 oder 7 Jahren, als Evangelist unter Kasaken zu arbeiten. Er wurde von der Gemeinde ausgesandt. Da ist das buchstäblich passiert. Da hat einer das Wenige treu verwaltet, verschenkt, und ihm ist etwas Ewiges anvertraut worden. Und damit ist er jetzt unterwegs in Kasachstan und versucht, die Moslems zum Herrn Jesus zu bekehren. Ist das nicht eine tolle Umsetzung der Wahrheit, die wir hier finden? Und ich freue mich so sehr über dieses Beispiel, das mich immer wieder herausfordert, wirklich auf den Herrn zu vertrauen. Letztes Beispiel, Karl Studd, vielleicht habt ihr seine Biografie gelesen, war ein Nationalheld im Cricket, ein Sport, den wir hier nicht so kennen, Millionenerbe, reiches Elternhaus, unwahrscheinlich begabt, kam zum Glauben, bekehrte sich, las die Bergpredigt, lernte auch Georg Müller kennen und diese Herren und wusste auch, alles Geld gehört dem Herrn, und dann ließ er sich in die Mission senden. Vertrauen auf den Herrn. Das war ein Skandal damals in England. Die ganz England kannte ihn. Und das ging durch die Zeitungen, dass er mit seinen Freunden, da war so ein Team von 5 Leuten, glaube ich, die im ganzen Land bekannt waren, als Millionäre auf alles verzichtet haben und in die Mission gingen. Haben dann ihr ganzes Geld an verschiedene Missionsgesellschaften weitergegeben. Und dann ist der Charles Studd mit seiner Frau dann nach China gegangen, Indien. Und als er 50 Jahre alt war, dann halb tot, dann auch noch nach Afrika. Als er dann 70 Jahre alt war etwa, war das nicht lange vor seinem Tod, wurde er sehr krank. War auch vorher schon. Aber jetzt hatte er irgendwie was im Mund, hatte alle seine Zähne verloren, also konnte kaum noch kauen, konnte noch Haferschleim essen und sowas. Und dann haben seine Freunde ihm gesagt, hör mal, lass dich doch mal, mach Heimaturlaub und lass den Gebiss verpassen. Und dann hat der Charles so gesagt, wenn Gott will, dass ich einen Biss kriege, dann wird er mich schon besorgen. Er hatte bisher auf den Herrn vertraut, hat ihm alles gegeben, war natürlich verrückt. Wie soll er in Afrika, in Afrika, im Kongo, einen Gebiss kriegen? Was passiert? In England wird ein gläubiger Zahnarzt, der schon im Rentenalter war, so vom Herrn gedrängt, nach Afrika zu gehen mit seinen Instrumenten. Er stellt sich dabei der Mission vor, die Sachen, so einen alten Knacker, den können wir nicht verantworten, senden wir nicht. Dann hat er seine Praxis verkauft, mit dem Geld ist er bis nach Ägypten gekommen. Und dann hat er da wieder eine Praxis aufgemacht, um sich weiter Geld zu verdienen, um dann nach Innerafrika zu kommen, das war damals ziemlich teuer. Und da ist er unterwegs mit seinem Koffer voller Zangen und was man da alles so braucht, auf dem Nil oder wo, irgendeinem Fluss, und da kommt ihnen ein Schiff entgegen in die Gegenrichtung. Also er wollte nach Innerafrika und die wollten offensichtlich zum Mittelmeer. Und wie das so ist damals oder wie es so war, hält man dann an auf dem Fluss und man sieht da die Flagge, man sieht, dass da Europäer sind, man winkt sich zu und wo kommt die her, wo wollt ihr hin? Und da stellt sich raus, dass auf dem anderen Schiff, was entgegenkommt, da ist die Tochter von Charles Tutt drauf mit ihrem Mann. Und die erzählen ihm, dass sie in Heimaturlaub sind und dass ihrem Vater nicht so ganz gut geht und so weiter und dass er manche Krankheiten, Probleme hat, auch mit seinen Zähnen oder die er nicht mehr hat, die Zähne. Und dann sagt der Zahnarzt, jetzt will ich Ihnen was im Vertrauen sagen. Gott hat mich hier nach Innerafrika geschickt, um Ihrem Vater ein Gebiss zu machen. Ein paar Wochen später kommt er an im Kongo und dann sieht der erstaunte alte Charles Tutt, dass Gott jetzt einen Zahnarzt an den Tisch schickt, um ihm da unten mit seinen Geräten ein Gebiss zu verpassen. Also wann gibt es da noch lustige Geschichten, was er mit dem Gebiss alle gemacht hat. Er war ja unter den Schwarzen da unten ziemlich einfällig, die haben noch nie was vom Gebiss gehört. Die kannten nur, wie er am Mümmeln war, ohne seine Zähne. Und plötzlich erschien er auf der Konferenz vor seinen tausenden Leuten und hatte ein strahlend weißes Gebiss. Und dann eine Stunde später, weil er noch ein bisschen klemmt, hat er mal rausgenommen. Und jetzt sahen die Schwarzen auf einmal, wer hat dem Bewahner die ganzen Zähne gezogen in den wenigen Minuten. Naja, und später hast du es noch als Füllfederhalter benutzt, manchmal und so. Und wenn er ein Besuch kam, musst du das plötzlich ein bisschen von den blauen Spuren da säubern. Das ist eine Geschichte für sich. Aber was ich so toll finde, ein Mann, der Gott alles gegeben hat, für den hat auch Gott gesorgt. Und als er auf dem Sterbebett lag, in seiner Hütte dort in Innerafrika, da nahm er Abschied von seinen Kindern. Da kam dann seine Tochter, ich glaube, es war die Rebecca, als Letzte. Und dann schildert sie, was sie da erlebt hat. Und dann sagt sie, da hat der Vater sich noch einmal umgeguckt in seiner Hütte und hat dann zu ihr gesagt, Becky, ich habe mich noch einmal umgesehen, ob ich noch irgendetwas habe, was ich dir vererben kann. Aber ich habe nichts mehr gefunden, denn alles, was ich hatte, habe ich schon längst dem Herrn gegeben. Das war der letzte Eindruck von der Tochter von Charles Tutt. Die ist Missionarin geworden. Und die hatte gemerkt, der Vater, der hat etwas, das kann man mit Geld nicht aufwiegen. Und der hatte nur den einen Wunsch, solch ein Leben zu führen, wie ihr Vater geführt hat. Deswegen erzähle ich euch auch diese Geschichten, diese Beispiele, um das deutlich zu machen, welcher ein Segen damit verbunden ist, wenn wir diese Lektion hier lernen, treu zu sein in dem, was Gott uns anvertraut, auch in jungen Jahren, und dass das eine Vorbereitung ist für spätere Leben, dass euch andere Dinge anvertraut werden, die Ewigkeitswert haben. Denkt bitte daran, für jeden unter euch, für mich und für dich, steht in der Bibel, dass du eines Tages vor dem Richterstuhl Christi erscheinen musst, ob du bekehrt bist oder nicht. Jeder von euch. Du wirst vor Gott stehen, mit deinem Leben. Und vielleicht wirst du dann aussehen wie dieser Fisch, von außen schön und dann aufgemacht, offenbar gemacht, voller Maden. Das war ja eklig. Ich hatte da hinten heute Morgen noch den Gestank in der Nase, als wir auf der Wiese saßen, hatte einer den Fisch dahin geschmissen irgendwo. Fürchterlich! Ist das dein Erwachen in der Ewigkeit, wenn du vor Gott stehst? Wenn dann deutlich wird, was alles in deinem Herzen ist? Du wirst vor Gott stehen mit allem, was er dir anvertraut hat, mit deinem Leben, mit deiner Begabung, aber auch mit deinen Sünden. Und dann werden wir Rechenschaft ablegen müssen vor dem Herrn. Elkönner schreibt in diesem Büchlein, wer gibt, gewinnt, auch zum Sonderpreis von 2,50 statt 9,95. Der hat übrigens auch Graf Modertal geschrieben. Einer ist hier, der wollte gerne das Buch haben. Wo ist er? Das ist derselbe Autor, das musst du auch lesen. Wenn wir von unserem Tod reden, wird er deshalb nicht einen Tag früher eintreten, doch wir werden Gelegenheit haben, uns auf das vorzubereiten, was uns erwartet. Wenn das Sicherste im Leben der Tod ist, wäre es eine Dummheit, sich nicht auf das vorzubereiten, was jenseits dieses Lebens liegt. Ein Leben, in dem wir uns jetzt nicht auf den Tod vorbereiten, ist ein verschwendetes Leben. Das sage ich euch als jungen Leuten, die im Allgemeinen nicht an ihren Tod denken. Ich habe da auch nie dran gedacht. Ich denke jetzt im Alter viel darüber nach, über den Tod. Ich werde nicht mehr lange leben, nach menschlichem Ermessen. Und ich kann euch nur sagen, dass es klug ist, wenn man sich auf den Tod vorbereitet und auf die Ewigkeit. Verdrängt den Gedanken nicht, er kommt früher oder später. Und das ist das einzige Sichere in deinem Leben. Und es ist Dummheit, wenn du dich jetzt nicht schon darauf vorbereitest. wie willst du dann vor dem Herrn bestehen? Wer im Geringsten treu ist mit dem, was du hast, ist auch im Vielen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Vielen ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eurige geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn ihr diese Lektion wirklich verstanden habt oder hättet, wenn Gott das irgendwie euch deutlich macht durch dieses Gleichnis und ihr die richtigen Konsequenzen ziehen würdet, was würde da ein Segen ausgehen in diese Welt? Und so bitte ich nur den Herrn und auch euch, lernt daraus für euer Leben zur Ehre Gottes zu leben und das, was ihr habt, wirklich dem Herrn zu geben, zu weihen, damit ihr es in der Ewigkeit wiederfindet, es nicht vergeudet. John Piper hat ja dieses Buch geschrieben, Dein Leben ist einmalig, und er beginnt mit einer Szene, die sein Vater, auch ein Prediger, ihm immer wieder erzählt hat, und jedes Mal war er tief erschüttert. Und zwar hatte sein Vater gepredigt, und man hatte jahrzehntelang für einen Mann gebetet, der wollte sich nie bekehren. Aber schließlich hat er sich dann bekehrt, und hat dann nach der Verkündigung saß er bei dem Vater von John Piper, und dann sind sie niedergekniet, und dann hat er seine Sünden bekannt, den Herrn angenommen in hohem Alter. Und dann erzählte John Piper, wie er ganz erschüttert war, dass dieser alte Mann, der sich bekehrte, immer nur eins wiederholt hat unter Tränen: Ich habe es vergeudet, ich habe es vergeudet, ich habe es vergeudet. Er sah im Alter sein ganzes Leben vergeudet hat. Jetzt hat er sich bekehrt und er hatte nichts mehr, kein langes Leben, was er noch Gott weihen konnte. Wie schade wäre, wenn wir das am Ende unseres Lebens auch sagen müssten: Wir haben es verschwendet, wir haben es vergeudet. Darf ich noch beten? Bleibt sitzen dabei. Jesus, du hast es uns vorgelebt, wie man auf der Erde im Leben umgeht, mit Geld, mit Zeit, mit dem Leben. Herr, an dein Vorbild kommen wir nicht heran, aber wir wollen uns danach ausstrecken. Du hast uns auch viele Beispiele in der Bibel gegeben und auch in der Kirchengeschichte und auch in der Gegenwart. Ja, du siehst hier die vielen jungen Christen, Herr, und wir danken dir, dass so viele an diesem wunderschönen Tag hier sitzen, um dein Wort zu lesen. Herr, du legst uns hier ein Gleichnis vor, eine Geschichte, die unser Leben trifft, und wir bitten dich für uns alle, für an jeden von uns, Herr, dass wir uns darin üben, treu zu sein in den irdischen materiellen Dingen, damit du uns gebrauchen kannst zu Diensten, die Ewigkeitswert haben. Amen.